Liebe Wallfahrer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf Radio Maria, herzlich willkommen zur Monatswallfahrt zu unserer lieben Hausfrau von Seckau im Marienmonat Mai. Und ganz besonders freue ich mich, Ihnen unseren Gast aus Vorau vorzustellen. Das ist Mutter Miriam Schmädler, die Generaloberin der Marienschwestern in Vorau, die selbst aus Spielberg stammt und jetzt seit 2 Jahren die Schwesterngemeinschaft und das Krankenhaus mit 112 Betten leitet. Sie wird uns in ihrem Vortrag von der Gründerin der Gemeinschaft, Barbara Sicherter, berichten, deren Seligsprechungsverfahren eingeleitet wurde, und auch das neu erschienene Buch über die Gründerin vorstellen mit dem Titel »Barbara traut sich was«. Noch zum Ablauf des Abends, wie an jedem ersten Samstag im Monat, gibt es nach dem Vortrag ab 17.30 Uhr die Möglichkeit, in der Basilika zu beichten. Um 18 Uhr beginnt dann die Rosenkranzprozession und um 19 Uhr die Wallfahrermesse. Und in dieser wird der Spiritual der Vorauer Schwestern, Pater Bernhard Hauser aus Maria Roggendorf, dann die Predigt halten. Und nun übergebe ich das Mikrofon und freue mich auf den Vortrag.
Ja, herzlichen Dank, lieber Bruder Martin, für die nette Begrüßung. Danke auch für die Einladung, dem Herrn Abt Johannes Fragner und den Mitbrüdern. Es ist mir eine ganz große Freude, heute bei euch hier in Seckau sein zu dürfen. Seckau ist ja für mich persönlich ein Stück Heimat, möchte ich fast sagen. Für alle, die mich nicht kennen hier vor Ort und vor allem die Hörer und Hörerinnen von Radio Maria, möchte ich mir jetzt ganz kurz vorstellen, also ein paar Daten zu meiner Person. Also ich bin Schwester Miriam Schmädler, stamme eben aus Spielberg, bin dort gemeinsam mit meinen 2 Geschwistern aufgewachsen, habe dann die Krankenpflegeschule gemacht, bin eben seit 98 Diplom-Krankenschwester, habe zuerst in Hallein gearbeitet, danach in Graz und dann 2004 hat eigentlich so mein näherer Glaubensweg begonnen. Ich habe die Sonderausbildung für Intensivkrankenpflege gemacht und dort habe ich eine Vorauer Marienschwester kennengelernt, meine jetzige Mitschwester, die Schwester Clara. Und da hat mein Glaubensweg begonnen. Das heißt, ich habe mich wieder mehr zu Gott hingekehrt, bin wieder regelmäßig zur Heiligen Messe gegangen. Und bin dann 2006 nach Medjugorje gefahren, das war das erste Mal, habe dort die Marienweihe abgelegt, habe mich der Mutter Gottes geweiht und habe dort bei dieser Marienweihe gesagt, Mutter Gottes, jetzt hast du mein Leben, mach mit mir, was du möchtest. Das, was ich will, will der liebe Gott scheinbar nicht. Also jetzt bitte zeig mir, wo mein Weg hinführen soll. Und 11 Monate später war ich dann im Kloster, bin in Vorau eingetreten, bin dann auf den Namen Miriam eingekleidet worden, habe 2008 habe das Noviziat begonnen, war die Einkleidung, 2010 die erste Profess, 2018 die ewige Profess und seit 2 Jahren, wie der Bruder Martin schon erwähnt hat, bin ich eben jetzt Generaloberin der Vorauer Marienschwestern, Kongregation der Schwestern von der unbefleckten Empfängnis, um genau zu sein. Ja, wenn man einen Menschen vorstellt, sucht man sehr markante Züge und Aspekte seines Lebens. All das, was ihn von anderen vielleicht unterscheidet. Im Leben von der Mutter Barbara fällt uns da besonders ihr Mut und ihr Gottvertrauen auf. Außerdem ihr unerschütterliches Gottvertrauen. Zudem war sie in vielen Aspekten ihres Lebens wirklich außergewöhnlich. Außergewöhnlich in ihrem festen Glauben, außergewöhnlich auch in ihrem Opfer- und Bußgeist, außergewöhnlich in ihrer gelebten Gottes- und Nächstenliebe, außergewöhnlich auch in ihrer Berufung, vom einfachen Bauernmädchen hin zur Spitals- und Ordensgründerin. Eine Geschichte fast wie aus Hollywood, hat jetzt vor kurzem jemand gesagt. Passiert ist es aber im Jogelland in Vorau. Wer war diese Mutter Barbara Sicherter? Geboren wurde sie am 4. Dezember 1829 in dem kleinen oststeirischen Dorf Wenigzell. Sie war das 3. von insgesamt 7 Kindern, ist auf 925 Meter Seehöhe auf die Welt gekommen im elterlichen Hof Und 2 Stunden später ist sie dann bereits auf den Namen Barbara getauft worden, in entfernten Wenigzell in der Kirche. Barbara auch deshalb, weil es genau der Barbara-Tag war. Ja, von ihren Eltern hat sie vor allem den Glauben mitbekommen, vor allem das fromme Vorbild ihrer Mutter hat sie sehr geprägt und sie war auch ganz früh schon im kirchlichen Pfarrleben wirklich zu Hause, kann man sagen. Vom 9. bis zum 12. Lebensjahr hat sie dann insgesamt 3 Jahre die Volksschule besucht. 3 Jahre, wo sie das Wichtigste gelernt hat, Lesen, Schreiben und Rechnen. Für unser heutiges Verständnis etwas dürftig, aber für damals nichts Außergewöhnliches. Also eine Frau hat alles gelernt, was sie so für ihr Leben braucht. Die Grenzen für eine Frau waren relativ eng gesteckt. Entweder ist sie am elterlichen Hof geblieben, sie hat geheiratet oder sie ist in ein Kloster eingetreten. Ja, bald nach dieser Schulzeit ist sie eben zur rechten Hand ihrer Mutter geworden, hat alles erlernt, was man so im Haus, im Stall, bei den Kindern, auch bei den jüngeren Geschwistern und auf dem Feld so können muss. Mitte 20, das war im Jahr 1854, wenn Sie sich erinnern können, da ist das Dogma von der unbefleckten Empfängnis verkündet worden, hat sie sozusagen ein Bekehrungserlebnis gehabt. Und zwar ist sie im Wald spazieren gewesen und hat einen jungen umgestürzten Baum über den Weg gesehen. Und bei näherem Betrachten hat sie gesehen, den hat man nicht gefällt, sondern er ist umgestürzt. Außen schön, stark, jung. Und beim näheren Hinsehen hat sie gesehen, innen war er ganz hohl und morsch. Und da hat sie sich dann gedacht, was ist, wenn das bei mir auch so ist? Wenn ich zwar trotz äußerer Schönheit, Jungheit, Kraft, innerlich morsch und hohl bin. Diese Gedanken haben sie einige Zeit lang bewegt und sie ist mit diesen Gedanken über eine ganze Zeit unterwegs gewesen und sie hat sie dann, man könnte sagen, wirklich noch tiefer bekehrt und ist gereift einfach aus dieser Situation hervorgegangen. Dann gab es ein zweites Erlebnis und zwar war das genau der 8. Dezember 1861. An diesem Tag ist Barbara plötzlich erkrankt, schwer erkrankt, so krank geworden, dass sie für 5 Monate das Bett nicht verlassen konnte. Sie war bettlägerig. Man hat nicht gewusst, was sie hat. Was hat sie in dieser Zeit alles erlebt? Sie müssen sich vorstellen, die Mutter war schon gestorben, sie war jetzt eigentlich die rechte Hand des Vaters. Ihre ältere Schwester ist bei den barmherzigen Schwestern bereits eingetreten gewesen. Sie hat eigentlich die Hausarbeit gehabt, im Stall, die jüngeren Geschwister. Und jetzt liegt sie da als junger Mensch, 5 Monate. Was hat sie da erlebt? Sie hat sicher erlebt, wie einsam das so ein kranker Mensch sein kann. Vielleicht Angst vor der Zukunft, wie kann das weitergehen? Sie hat sicher sehr, sehr viel gebetet, weil was anderes ist ja auch nicht übrig geblieben. Also ich sage, es hat ja keine Medien gegeben. Was hat man den ganzen Tag getan? Sie hat sehr viel gebetet, ist in sich gegangen und hat einen Ruf Gottes gespürt, nämlich ganz für ihn zu leben. Sie hat eine Ahnung bekommen, was die Leute zu Hause mitmachen, wenn sie im Bett legrig sind und sich selbst nicht versorgen können. Und diese 5 Monate hindurch haben in ihr einfach bewirkt, dass sie auf diesen Ruf Gottes, ganz für ihn zu leben, eingehen hat können. Sie hat zugestimmt. Sie hat ihm zugestimmt. Sie hat eine Sehnsucht in sich gespürt, ganz für Gott zu leben, ein Leben mit Gleichgesinnten zu leben, im Jogelland und wenn es geht, diesen Menschen zu helfen, denen es so ging wie ihr. Nachdem sie dieses Ja zu Gottes Ruf sozusagen gegeben hat, war sie plötzlich wieder gesund. Also sie war so schnell wieder vollständig gesund, wie sie krank geworden ist. Ja, und dann ungefähr dann zu dieser Zeit hat sie auch einen jungen Kaplan von Wenigzell kennengelernt, einen Chorherrn aus Vorrat, den Karl Engelhofer, der hat in ihrem Leben eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Er hat sie nämlich Zeit ihres Lebens dann weiter betreut. Es war ein sehr hochstehender Priester, ein guter Seelsorger, ein guter Beichtvater. Und er hat die Sitten in Vorrat ein wenig Zell gesehen Und als Erster, was er gemacht hat, waren die Tanzveranstaltungen abzuschaffen. Wie hat er das gemacht? Er hat die weibliche Jugend um sich gesammelt, hat Katechese gegeben, hat sie im Glauben immer tiefer geführt. So hatten sie keine Lust mehr zum Tanzen und irgendwann sind die Burschen fast alleine dagestanden und somit sind diese Tanzveranstaltungen in wenig Zellgeschichte gewesen. Diese jungen Frauen, die Karl Engelhofer geführt hat, waren wirklich sozusagen eine, ja, fast eine Elite. Ja, das waren die besten, die frömmsten Mädchen, die sich am meisten für den Glauben interessiert haben, die selber Katechesen gehalten haben, die wirklich Vorbilder waren für die anderen Mädchen. Und dann gab es eben diesen Moment, wo sie gesagt hat, okay, ich werde es jetzt diesem Karl Engelhofer sagen, was ich da in mir erlebt habe während meiner Krankheit. Und sie hat ihm das eröffnet, dass sie glaubt, dass Gott sie ruft zu einem Leben mit gleichgesinnten Frauen, irgendwo in der Heimat, um ein gottgefälliges, gottgeweihtes Leben zu führen. Sie hat selber nicht genau gewusst, was das werden soll, und der Karl Engelhofer schon gar nicht. Und er hat gesagt, allein der Gedanke ist töricht, also blöd. Wie wollt ihr als Frauen ohne Geld, ohne Versorgung, ohne Hilfen, ohne Haus irgendwas beginnen? Also wenn du möchtest, du kannst in ein Kloster eintreten, aber diese Idee ist töricht. Das ist dann 3 Jahre lang so gegangen. Sie war innerlich natürlich hin und her gerissen. Zum einen hatte sie den Ruf Gottes in sich, der sie drängte, für ihn zu leben, auf der anderen Seite immer wieder dieses Nein vom Seelenführer. Nach 3 Jahren hat der Karl Engelhofer gemeint, wenn die Barbara so beharrlich ist, und ich kenne sie ja, und sie ist ja sonst rechtschaffen und fromm und gibt's ja nichts zum Aussetzen, wenn sie immer wieder mit dieser Bitte kommt, vielleicht ist doch was dran. Er hat dann Rat gesucht beim Dächernd von Vorau, beim Theobald Rosenberger, und hat ihm diese Sache vorgelegt, und er hat gesagt, das ist ganz einfach. Wenn die Sache von Gott ist, dann wird es Bestand haben, und wenn die Sache von Menschen ist, dann wird sowieso nichts. Lass es sie doch probieren. Und das war so wirklich dann der Startschuss für die Barbara, dass sie am 23. Jänner wirklich dieses Okay bekommen hat, also 1865 sind wir jetzt, dass sie dieses Wagnis wagen darf. Sie ist dann am 30. Mai 1865, also vor fast genau 161 Jahren, gemeinsam mit ihrer Freundin Agnes Wasserbauer von Wenigzell Richtung Vorau gezogen. Warum nach Vorau? In Vorau gibt es das große Stift, in Vorau sind die Chorherren und auch ihr geistlicher Begleiter, der Karl Engelhofer, war mittlerweile der Novizenmeister im Stift. Das heißt, sie hat sich dort in Vorau angesiedelt und hat ein leerstehendes Gasthaus, das sogenannte Toni-Häusl, angemietet, wo sie anfänglich nicht einmal Betten gehabt haben. Also sie haben auf dem bloßen Boden geschlafen, keine Einrichtung, sie hatten nur einen Buckelkorb mit ein paar Habseligkeiten mit, so sind sie losgezogen. Sie haben sich gefreut über jedes Opfer, das sie aus Liebe zu Gott bringen können, und sie haben sich vielleicht auch an das Wort erinnert, auch der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Eine Woche später sind 2 weitere Wenigzeller Freundinnen von diesem Jungfrauenverein dazugekommen und haben sich eben den Frauen angeschlossen. Karl Engelhofer im Stift Novizenmeister hat dann die Leitung dieser kleinen Gemeinschaft übernommen und hat sie eigentlich geführt wie die Novizen im Stift. Er hat ihnen eine Tagesordnung gegeben, er hat ihnen gesagt, was sie mit Handarbeiten, wie sie ihren Tag verbringen sollen. Und sie haben sehr, sehr bescheiden gelebt, könnt ihr euch vorstellen. Also sie haben wirklich viele Verzichte und Opfer bringen müssen. Das erforderte von Mutter Barbara und ihren ersten Freundinnen sicher sehr, sehr viel Mut. Sie hat auf alle Sicherheiten verzichtet. Sie hat gegen alle üblichen Lebensentwürfe Gott vertraut. Sie hat den Mut, auf den eigenen Willen zu verzichten, aufgebracht, die eigenen Pläne hinten angestellt. Sie hat den Mut gehabt, das Leben für Gott und für seinen Dienst einzusetzen. Und sie hat das Mut gehabt, sich selbst nicht zu schonen und anderen zu helfen. 1 Jahr ging das so, dass die Gemeinschaft eben gearbeitet und gebetet hat. Sie haben immer gebetet, dass Gott den Willen kundtut, was mit dieser kleinen Gemeinschaft konkret passieren soll. Da sehen wir noch den Karl Engelhoff im Bild. Und dann, nach einem Jahr, hat eine gewisse Frau Maria Höller an die Tür geklopft und hat um Aufnahme gebeten. Sie hat gesagt, ich habe zwar ein bisschen ein Geld, ein Vermögen, aber ich habe keinen Menschen, der mich pflegt. Sie müssen sich vorstellen, dass im auf dem Land zu dieser Zeit, 1865, gab es so gut wie keine medizinische Versorgung. Es gab im ganzen Ort Vorau einen Wundarzt, das war aber auch ein Lehrberuf, der halt 3 Jahre lang gelernt hat, wie man Wunden versorgt. Es war auch kein wirklicher Mediziner, wie man das heute sich vorstellt. Es gab keine Pflegeeinrichtungen, es gab kein Krankenhaus, es gab Hauskrankenpflege, keinen Hausarzt und nichts. Das heißt, wenn jemand krank war, wenn sich jemand etwa einen Schenkelhals gebrochen hat, ist er irgendwo am Hof, auf dem Strohsock, sich meistens wundgelegen und an einer Wundinfektion gestorben. Das heißt, dieser Karl Engelhofer, dieser geistliche Begleiter der jungen Gemeinschaft, hat diese Not sehr wohl gekannt. Ja, er hat das bei seinen Versehgängern sicher fast täglich gesehen, wie so viele auf den Höfen dahin vegetieren. Und er hat sich sehr ermutigt, diese Frau auch aufzunehmen. Also die Frau hat man dann ins Haus aufgenommen, insgesamt noch 23 Jahre gepflegt. Und das war wirklich der Beginn der Spitalskrankenpflege. Es hat nicht lange gedauert, dass die Menschen aus dem gesamten Jogelland zu den Schwestern gekommen sind und gebeten haben, dass die Schwestern in die Häuser gehen und dort die Kranken versorgen. Etwa wenn eine Bäuerin krank war, hat sie eben die Stelle der Bäuerin vertreten, hat auf die Kinder geschaut, hat gekocht, alles, was halt die Bäuerin sonst tut. Wenn es die Magd war, ist sie halt in den Stall gegangen oder aufs Feld. Das heißt, sie haben wirklich mit der Hauskrankenpflege begonnen. Und die Mutter Barbara wird zu Recht auch die Mutter der Hauskrankenpflege in Vorau genannt oder im gesamten Jogelland. Dass die Kranken oft so arm waren, dass sie nicht einmal ein Taggeld geben konnten, war irgendwo so der dritte Zweig neben der Spitalskrankenpflege durch die Aufnahme der Kranken ins Haus. Das zweite war eben diese Hauskrankenpflege und das dritte war fast die Armenpflege. Die Leute waren teilweise so arm, dass die Schwestern sogar die Lebensmittel auf die Höfe mitnehmen haben müssen, um die Kranken dort und sich selbst zu versorgen. Oft gab es auch für die Schwestern kein eigenes Bett, das heißt, sie haben irgendwo in der Stube geschlafen oder am Boden oder im Stall. Ja, sie haben sich gefreut, die Schwestern, und die Gemeinschaft ist gewachsen. Es sind immer mehr Frauen haben sich der kleinen Gemeinschaft angeschlossen, so dass dieses Toni-Häusl, dieses erste Gasthaus, möchte ich es jetzt nennen, zu klein geworden ist. Nämlich nach 10 Jahren waren es bereits 7 Schwestern und 10 Kranke und man hat sie um ein größeres Haus umgesehen. Das war dann das sogenannte Strobelhaus, das hat man dann 10 Jahre später, 1875, gekauft. Ja, ein Jahr später hat sie sich dann darum bemüht, die Schwester Barbara, die Betriebsbewilligung zu bekommen, um dem Ganzen einen offiziellen Charakter zu geben. Und die BH Hartberg hat dann am 3. Februar 1876, wer mitgerechnet hat, genau vor 150 Jahren, die Betriebsbewilligung zum Betreiben des Krankenhauses bekommen. Es war die Privatkrankenanstalt Barbara Sicherter. Es war dann so, dass es bald wieder nötig war, dass man dieses Haus adaptiert und erweitert. Man hat dann viele Umbauten gebraucht und hat auch immer wieder großzügige Wohltäter gefunden. Der erste, der mir einfällt, etwa war Kaiser Franz Josef. Es war auch ein großer Gönner von den Vorarau Marienschwestern. 1868, noch einmal kurz zurückgesprungen, gab es in Vorau eine große Typhusepidemie. Auch dort haben die Schwestern natürlich geholfen. Eine von diesen Schwestern hat sich eben angesteckt von dieser kleinen Gemeinschaft und ist eben selber am Typhus gestorben. Mutter Barbara hat immer wieder sehr viel Mut bewiesen, dass sie dieses Werk einfach gewagt hat. Sie hat auch selbst die Krankenhausleitung dann übernommen und Ja, wie war eigentlich so die Mutter Barbara? Sie ist dann wie 1897 genau die kleine Gemeinschaft ein kirchlich anerkannter Verein geworden ist, hat man die Barbara zur ersten Oberin gewählt. Und sie ist es dann bis zu ihrem Tod geblieben. Wie war diese Mutter Barbara? Der Vorarlberger Chorherr Pius Fank schrieb in seiner ersten und eigentlich der einzigen Biografie, die über die Mutter Barbara existiert, Folgendes. Bei Mutter Barbara sehen wir drei Züge ihres im Übrigen sehr ausgeglichenen Wesens auffallend stark hervortreten. Das ist ihre kindliche Demut, ihre mütterliche Liebe und ihr unbesiegbares Gottvertrauen. Diese ging hervor aus ihrem felsenfesten Glauben an die göttliche Vorsehung. Barbara war außerdem eine vorbildliche Oberin. Sie hat den Mitschwestern das gottgeweihte Leben täglich oder man könnte fast sagen stündlich vorgelebt. Sie war sowas wie eine wandelnde Klosterregel. Sie war eine sehr willensstarke, selbstständige und gesunde Frau im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hatte ein sehr mütterliches Wesen, konnte aber sehr große oder starke Festigkeit zeigen, wenn ihrem Gewissen eine Belastung drohte. Sie hatte eine sehr tiefe Ehrfurcht vor den Stellvertretern Gottes und trotz ihrer mehr zum selbstständigen Handeln neigenden Anlage hat sie nie etwas Wichtiges unternommen, ohne die Zustimmung ihres Seelenführers, ihres geistlichen Führers einzuholen. Mutter Barbara hat ihre Stellung als Oberin sehr schlicht und einfach aufgefasst. In der Arbeit, in der Kleidung und bei der Nahrung etwa hat sie keinerlei irgendwelche Ausnahmen oder Bevorzugungen geduldet. Barbara blieb auch als Oberin nach dem Vorbild Mariens die einfache, demütige Magd des Herrn. Sie hatte ein sehr freundliches Wesen, man hat sie nie traurig gesehen oder grantig, sie hat immer gelächelt. Sie hat sehr gerne gehabt, wenn man fröhlich ist in ihrer Umgebung. Sie hat sehr geduldig allen zugehört, hat für alle ein offenes Ohr gehabt und verstand es auch richtig zu reden, das heißt zum richtigen Zeitpunkt zu schweigen oder eben sehr klar und einfach Weisungen zu geben. Auf ihre Worte konnte man sich immer hundertprozentig verlassen. Außerdem hat sie sehr streng geschwiegen, wo immer es möglich war. Sie hat gesagt, ich habe in wenig Zell zu viel geredet. Ja, also sie war nie traurig. Sie hat einen ungewöhnlichen Willen gehabt zu Buße und zu Sühne. Sie hat wirklich viele, viele Opfer auf sich genommen und war laut Berichten von diesen Zeitzeugen die Demut und die Barmherzigkeit selber. Immer war sie tätig und rastlos im Arbeiten, im Schaffen und es immer für die anderen. Nie grübelte Mutter Barbara auch über die Erhörung ihres Gebetes. Man kann wirklich sagen, auffallend ist, dass der Mittelpunkt ihres ganzen Lebens war die heilige Eucharistie. Also Christus war wirklich das Zentrum und Mittelpunkt all ihren Denkens, Redens und Handelns. Für die heilige Eucharistie war sie wirklich zu sehr, sehr großen Opfern bereit. Sie war etwa zu den Messzeiten am Sonn- und Feiertag von 6 Uhr in der Früh bis 11 Uhr zum Mittag, also die ganze Messzeit über in der Stiftskirche und man hat sie fast unbeweglich im Gebet versunken gesehen. Früher war es ja noch so, dass man die eucharistische Nüchternheit bis zur heiligen Kommunion brauchte, um die heilige Kommunion zu empfangen. Das hat sie eben immer auf sich genommen. Also ihr müsst euch vorstellen, 5 Stunden durchgehen, bei jeder Messe dabei, im Gebet versunken, auf den Knien. Da war sie schon ein großes Vorbild oder Fragezeichen für ihre Mitmenschen. Alles, was sie, bevor sie an eine Ausführung gegangen ist, hat die Mutter Barbara einfach gebetet. Wenn es ein großes Anliegen gab, hat sie nächtelang durchgebetet. Sie hat alles mit dem Herrn besprochen, ihre Ideen, ihre Vorstellungen, ihre Wünsche, ihre Sorgen, ihre Anliegen. Sie ist betend an die Ausführung gegangen und hat natürlich dann auch dem Herrn im Gebet gedankt, wenn er ihr eben geholfen hat. Die Mutter Barbara hat auch in ihrem Haus von den Schwestern sehr viel beten lassen. Das heißt, sie hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Das war ja einfach ganz, ganz wichtig, weil sie gewusst hat, ohne Gebet geht gar nichts. Ihr Lieblingsgebet war der Rosenkranz. Sie hat auch sehr oft den Kreuzweg gebetet und oft zu ihren Schwestern gesagt, betet nur zur Mutter Gottes, betet den Rosenkranz und die Litanei. Ja, wenn die Liebe das Größte ist, dann muss man sagen, dass die Mutter Barbara sehr, sehr groß war. Sie war ganz Güte und Liebe. Für alle hatte sie ein freundliches Lächeln, ein liebevolles Wort, eine helfende Hand und ein mitfühlendes Herz. Es war gleichsam ihre vorherrschende Leidenschaft, gegen alle gut zu sein. Ja, Mutter Barbara hat außerdem die Nächstenliebe oder ihren Dienst an den Kranken als Mission gesehen. Immer wieder hat sie ihren Schwestern gesagt, wenn die vielleicht müde waren, von einem Kranken heimgekommen sind und dann schon wieder einen Auftrag hatten, wo sie vielleicht 4 bis 6 Stunden zum nächsten Hof gehen mussten, hat eine einmal gesagt, das ist ja das wahre Zigeuner, ein wahres Zigeunerleben. Ja, wir sind nur unterwegs. Und dann hat sie gesagt, nein, ihr geht's auf Mission. Sie hat einfach gesehen, dass sie mit ihrem Dienst Christus zu den Menschen bringen. Das war ihr großer Wunsch, ihre ganze Sehnsucht, ja, Christus wirklich zu den Menschen zu bringen. Und wie Mutter Teresa sah auch die Mutter Barbara jeden liebevollen Dienst eben für Christus getan. Nach dem Wort, was du mir getan, was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, hast du mir getan. Ein besonders schweres Opfer war für die Mutter Barbara, dass sie im Winter 1898 stürzte. Sie zog sich eine ganz schwere Fußverletzung zu, sodass es ihr nimmer möglich war, in die Stiftskirche zu gehen. Es war früher so, dass wir im Krankenhaus und im Kloster noch keine eigene heilige Messe feiern durften. Wir hatten zwar eine Kapelle, aber das heilige Messopfer konnte noch nicht gefeiert werden. Das heißt, die Schwestern sind jeden Tag in der Früh ins Stift gegangen, haben dort die heilige Messe mitgefeiert und es war jetzt der Mutter Barbara nicht mehr möglich. Das war sicher das größte und schwerste Opfer ihres Lebens, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, die Eucharistie einfach ihr Lebensinhalt schlechthin war. Manchmal haben sie die Schwestern mit einem Leiterwagen, mit einem Wägelchen in die Stiftskirche gebracht, aber das war einfach sehr, sehr mühsam und es war halt nicht jeden Tag möglich. Und dann hat sie eben dieses Opfer gebracht, dass sie gesagt hat, es könnte ja sein, dass ein Chorherr zu einem Versehgang ins Krankenhaus kommt. Und wenn das der Fall ist, dann könnte ich ja die heilige Eucharistie empfangen. Die heilige Eucharistie konnte sie aber nur empfangen, wenn sie nüchtern war. Deshalb blieb sie oft bis über Mittag hinaus nüchtern, damit, wenn der Fall ist, dass ein Priester kommt, sie ihn bitten kann, die heilige Kommunion zu reichen. Ja, trotz dieser schweren Fußverletzung hat sie sich nicht daran hindern lassen, durchs Krankenhaus zu gehen, nämlich mit dem Stock oder auf Krücken gestützt, ist sie durchs Krankenhaus gehumpelt und hat nach dem Rechten gesehen, ob eben irgendein Kranker irgendetwas brauchen könnte, was sie ihm tun kann. Mittlerweile sind die Menschen aus der ganzen Umgebung gekommen, aber über die Steiermark hinaus, aus Maribor, aus Ungarn und Wien und überall hat man um Schwestern gebeten, um Krankenschwestern. Obwohl natürlich die Schwestern immer mehr geworden sind, musste die Mutter Barbara viele dieser Anfragen schweren Herzens ablehnen, weil noch zu wenig Schwestern waren. Es gab Armenhäuser in Schäffern, in Bingau. Es gab in Weiz ein Krankenhaus, die dringend Schwestern gebraucht hätten. Das musste sie leider absagen und es war ein großer Schmerz für sie. Aber am 23. September 1903 war es dann endlich soweit, dass die erste heilige Messe in unserer Kapelle gefeiert werden konnte. Das war ein ganz, ganz, ganz großer Tag für die Schwesterngemeinschaft. Ja, sie war Mutter für alle, nicht nur für ihre Schwestern. Deshalb wird sie auch Mutter Barbara genannt, sondern auch für die ganze Bevölkerung. Überall hat man sie eigentlich als Mutter geehrt und geschätzt. Dann hat sie ihren 75. Geburtstag gefeiert, noch voller Freude und gut gelaunt. Das war am 4. Dezember 1904. Und am 4. Februar 1905 ist die Barbara Sicherter dann ganz schwer erkrankt. Sie hat eine schwere Lungenentzündung bekommen, hat am 7. Februar noch bei vollem Bewusstsein die heiligen Sakramente empfangen und ist dann am 9. Februar 1905 gestorben. Die Chronik der Schwestern schreibt Folgendes. Wie sehr Schwester Barbara beliebt und geschätzt war, zeigt der fast ununterbrochene, ehrfürchtige Zutritt zu ihrer Bahre, wie zum Grab einer Heiligen. Das Begräbnis war dann ganz schön am 11. Februar. Also man sieht, wie die Mutter Gottes ihr ganzes Leben lang eine treue Begleiterin war. Sie hat ihre Gemeinschaft, die damals ja noch ein anerkannter kirchlicher Verein war, der unbefleckten Empfängnis geweiht. Unsere Gemeinschaft, aber auch das Krankenhaus ist eben bis heute so geblieben. Wir feiern unser Patrozinium, unser Hochfest am 8. Dezember. Und Lourdes war natürlich für sie und ihrer Gründung des Krankenhauses ganz, ganz wichtig. Schön, dass der Himmel so mitgespielt hat, möchte ich sagen. Der 9. Februar 1905 war ein Samstag, da war dann ihr Begräbnis. Ja, Mutter Barbaras ganzes Lebenswerk beruht auf einem tiefen Gottvertrauen und war durch und durch vom Gebet getragen. Nur diese Quelle wird ihr Mut und ihre Schaffenskraft verständlich machen. Möge Mutter Barbara durch ihren Mut, ihre gelebte Nächstenliebe und ihr Gottvertrauen viele Menschen faszinieren, auch selbst ihr eigenes Leben ganz unter die Führung Gottes zu stellen. Heute nach 160 Jahren der Gründung lebt auch das Werk der Mutter Barbara noch fort. Zum einen habe ich schon kurz erwähnt, dass wir heuer unser 150-jähriges Jubiläum des Marienkrankenhauses feiern. Wir haben außerdem noch eine Tageselterneinrichtung für die Kinder unserer Mitarbeiter. Wir haben das Forer-Institut für Physiotherapie. Wir haben außerdem 3 Gesundheitszentren in Forau, in Friedberg und in Pöllau. Ein Gästehaus haben wir noch, das den Namen St. Barbara trägt, und die Forauer Kapelle in Graz und im Stifting. Also ihr Werk lebt auch heute weiter. Vor fast genau 4 Jahren, eben am 4. Mai 2022, hat unser hochwürdigster Herr Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl den Seligsprechungsprozess für unsere Mutter Barbara eröffnet. Aber nicht nur für unsere Gründerin Mutter Barbara, sondern auch für eine ihrer Schwestern, nämlich der Novizin, der Dienerin Gottes, Schwester Maria Krückel. Sie ist im Zweiten Weltkrieg in den letzten Kriegstagen in Verteidigung ihrer Reinheit von einem russischen Soldaten mit 2 Kopfschüssen ermordet worden. Also auch für sie ist ein Seligsprechungsprozess eröffnet worden. Schön und etwas Besonderes oder sagen wir für die Kirchengeschichte erstmalig oder einmaliges, dass für 2 Steirerinnen der Seligsprechungsprozess eröffnet wurde. Also in der gesamten Kirchengeschichte hat sowas noch nicht gegeben. Und die Steirer unter uns wissen, dass es keinen einzigen steirischen Heiligen gibt. Es gibt zwar vielleicht Heilige mit Bezug in die Steiermark, wie etwa einen jüngst heilig gesprochenen, den Engelbert Kolland. Der soll sich ja auch hier in der Gegend, in der Gahl und in der Rachau, aufgehalten haben in seinem Leben. Aber wirklich steirische Heilige gibt's nicht. Also ich würde sagen, es wird Zeit. Ja, was ist eigentlich so ein Seligsprechungs- oder Heiligsprechungsprozess? Es ist ein sehr langwieriges, meistens sehr langwieriges oder sehr aufwendiges Verfahren, das auf 2 Ebenen passiert. Nämlich es gibt zum einen in einem ersten Schritt die Diözesanephase. Und wenn die Diözesanephase abgeschlossen ist, kommt die römische Phase. Wie funktioniert sowas? Also wenn man glaubt, dass eine Person heiligmäßig gelebt hat, kann jeder von uns, meistens sind es aber Gemeinschaften oder Diözesen, einen Antrag stellen beim zuständigen Bischof und um die Seligsprechung bitten. Also das heißt, um den Seligsprechungsprozess zu eröffnen. In unserem Fall war es eben so, dass die Gemeinschaft gesagt hat, ja, wir sind überzeugt, dass die Mutter Barbara und auch die Schwester Maria Krückel wirklich außergewöhnlich gelebt haben bzw. gestorben sind. Und dann hat man sich einen Postulator gesucht. Ein Postulator ist derjenige, der den ganzen Prozess begleitet. Und dann hat man einen Antrag gestellt an den Diözesanbischof. Der Diözesanbischof muss dann diesen Antrag weiterleiten an die Bischofskonferenz. Und wenn die Bischofskonferenz grünes Licht gibt und davon überzeugt ist, dass die Person tatsächlich außergewöhnlich gelebt hat, dass nichts dagegen spricht und eine gewisse Verehrung in der Bevölkerung vorhanden ist, dann stimmt die Bischofskonferenz zu, das hat sie auch getan, und dann steht dem Eröffnen des Prozesses nichts mehr im Wege. Der nächste Schritt ist dann nach der Bischofskonferenz, dass die Diözese eben Personen ernennt, die im Prozess ganz wichtig sind, etwa einen Kirchenanwalt, den Postulator gibt's schon, sucht sich Notare und eine historische Kommission. Und dann gibt es diesen ersten Schritt, diesen ersten öffentlichen Schritt, das heißt Sessio Prima, also die erste Sitzung, erste offizielle Sitzung öffentlich in einem Gottesdienst, wo die beteiligten Personen vereidigt werden und dann beginnt sozusagen der Prozess offiziell. Bei uns war es eben im Rahmen einer Terz, also eines Gottesdienstes, dass die Personen eben vereidigt worden sind. Dann prüft die Ortskirche, das heißt die Diözese, und zwar werden alle Informationen über das Leben und das Sterben der betreffenden Person eingeholt, alles gesammelt, was man finden kann, alle Schriften geprüft. In einem zweiten Schritt muss die Tugendhaftigkeit und der Ruf der Heiligkeit beziehungsweise dass man der Märtyrertod nachgewiesen werden. Und in einem dritten Schritt braucht es ein Wunder, das nachgewiesen werden muss. Genau. Was versteht man unter der Tugendhaftigkeit, also dem heroischen Tugendgrad? Unter dem heroischen Tugendgrad versteht die Kirche, dass der Kandidat eines Selig- und Heiligsprechungsverfahren die christlichen Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe unter den damaligen Umständen in vorbildlicher Weise gelebt hat. Und mit diesen drei genannten auf Gott verweisenden Tugenden müssen außerdem die vier klassischen Kardinalstugenden Gerechtigkeit, Klugheit, Tapferkeit und Mäßigkeit sowie die vom Evangelium hergeleiteten Tugenden der Demut, der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams einhergehen. Die Kirche sieht in den heroischen Tugendübungen nicht den Ausdruck menschlicher Leistung, sondern das Wirken und das Geschenk des Heiligen Geistes und seiner Kraft, die in und durch den Kandidaten in einer neuen Weise sichtbar geworden ist. Also erst wenn man den heroischen Tugendgrad, wie im Falle der Mutter Barbara, oder die Echtheit des Martyriums im Falle der Schwester Maria Krückel festgestellt hat, dürfen sie ehrwürdig genannt werden. Also jetzt davor werden sie Dienerinnen Gottes genannt, danach dürfen sie verehrungswürdig genannt werden. Es macht einen Unterschied, weil sie mit dem verehrungswürdig sein, mit diesem Grad im Seligsprechungsprozess bereits liturgisch verehrt werden dürfen. Und dann braucht es eben, wie ich gesagt habe, ein anerkanntes Wunder. Was ist so ein anerkanntes Wunder? Es muss eine körperliche, vollständige, medizinisch unerklärliche Heilung vorliegen. Die Heilung darf auf keine Therapie zurückgeführt werden, wie etwa, wenn jemand an Krebs erkrankt ist. Man macht eine Chemotherapie und man betet zur Mutter Barbara, zum Beispiel. kann das nicht gesagt werden, dass dieses Wunder, wenn es dann eine Heilung gibt, das Wunder wirklich auf das Gebet zurückzuführen ist, weil sie auch, könnte ja auch die Chemotherapie sein. Das heißt, es darf auf keine Therapie zurückgeführt werden, sondern es muss wirklich zeitgleich die Dienerin Gottes angerufen werden. Also erst wenn diese drei Punkte zutreffen, dann kann sozusagen dieses Wunder wirklich anerkannt werden. Im Falle unserer Mutter Barbara brauchen wir ein Wunder, weil sie eben keine Märtyrerin ist. Im Falle der Schwester Maria Krückel braucht es kein Wunder. Da muss allerdings der Märtyrertod geprüft und festgestellt werden. Da gibt es ganz, ganz, ganz strenge Regeln, dass ein Martyrium anerkannt wird. Man schaut sich ganz genau an, wie ist die Person gestorben, wie war ihre Haltung, wie war ihre Einstellung, hat sie am Glauben festgehalten, ist sie in dieser Haltung gestorben, auch des Verzeihens, oder ist sie in einer Haltung des Grolls, vielleicht wenn sie ermordet worden ist, gestorben. Das heißt, es kann nie ein anonymer Mensch selig oder heilig gesprochen werden. Man muss zumindest vom Leben ein bisschen was wissen. Und dieses Martyrium ist wirklich ein eigenes Verfahren, dass das geprüft wird. Auch wer war der Ankläger, wer war der Mörder sozusagen, wie war der eingestellt, welches Motiv hat er gehabt? Etwa ein Raubmord kann nie ein Martyrium sein. Also es muss um den Glauben gehen oder eben um eine Tugend, die verteidigt werden muss. Gott allein wirkt Wunder, nicht der Diener oder die Dienerin, sondern Gott wirkt das Wunder auf die Fürsprache dieser Diener. Ja, unser momentan großes Anliegen in unseren Seligsprechungsprozessen ist, dass die Dienerinnen Gottes bekannt werden. Nämlich, wenn sie bekannt sind, werden die Menschen sie verehren. Erst wenn sie verehrt werden und man für das Vertrauen hat, wird man zu ihnen beten und sie um Fürsprache anrufen. Und erst wenn man zu ihnen betet, kann ein Wunder passieren. Das heißt, für unseren Prozess ist es jetzt ganz wichtig, dass die Menschen Vertrauen haben, die Menschen diese Dienerinnen Gottes kennenlernen. Und eine so eine Möglichkeit ist unser neues Kinderbuch. Barbara traut sich was, ist der Titel. Es hat eine Religionslehrerin aus Vorau, beziehungsweise sie arbeitet in Wenigzell und stammt aus Vorau, hat dieses Buch geschrieben, auf kindgerechte Art und Weise versucht, das Leben der Mutter Barbara gut zu beschreiben. Es ist aber kein Kinderbuch, sondern es ist ein Bilderbuch. Es ist nämlich sehr, sehr schön bebildert. Es ist wirklich für Jung und Alt, um das Leben der Mutter Barbara auf schnellem Wege gut kennenzulernen. Das Buch hat außerdem eine Besonderheit, dass es rot geschriebene Textpassagen gibt, blau geschriebene Textpassagen und grün geschriebene. Das heißt, alles, was rot geschrieben ist, gibt es dann in einem Glossar im Anhang zum Nachblättern. Etwa, was heißt Stift? Dann gibt es Blaugeschriebene. Die blaugeschriebenen Worte sind kurze Stoßgebete, die die Kinder lernen können. Zum Beispiel Maria mit dem Kinderlieb. Und die grüngeschriebenen Textpassagen sind wörtliche Zitate, die die Mutter Barbara eben gesagt hat. Viele Schritte bis zur Seligsprechung. Vor allem bitten wir sie und brauchen wir Gebet, dass die Seligsprechungsprozesse wirklich gut weitergehen können und zu einem guten Ende führen, dass irgendwann die Dienerinnen Gottes, die Mutter Barbara, die Schwester Maria Krückel selig gesprochen werden können. Wenn Sie zu den Dienerinnen Gottes beten, bitte nicht öffentlich, das heißt, Sie dürfen liturgisch noch nicht verehrt werden, solange sie eben noch nicht ehrwürdige Dienerinnen sind oder eben Selige sind. Da gibt es nämlich ganz strenge Unterschiede. Also noch nicht selig gesprochene Personen dürfen nicht den Anschein erwecken, sie sind schon selig gesprochen. Das heißt, die Kirche ist da ganz, ganz streng. Das heißt, man dürfte nicht eine heilige Messe feiern und sie um die Fürsprache anrufen, sondern man betet jetzt noch immer um den guten Verlauf der Seligsprechung. Also erst wenn die Kirche das Urteil abgibt und sagt, ja, sie sind ehrwürdig oder sie sind selig oder sie sind heilig, dürfen sie öffentlich verehrt werden. Aber natürlich, das private Gebet soll und darf und muss sein, damit sie eben, ja, sich verherrlichen können. Wenn Sie eine Gebetserhörung erleben, bitte ich Sie sehr, dass Sie das an uns, dass Sie sich an uns wenden, dass Sie das bei uns melden, denn für den Prozess ist das alles von Bedeutung, auch wenn es noch so eine kleine Erhörung ist, auch wenn es noch so ein kleines Wunder ist, bitte einfach bei uns Bescheid geben. Ja, die Mutter Barbara hätte sicher zu dem Ganzen gesagt, wenn es der Wille Gottes ist, dann wird es geschehen. Ich will nur, was Gott will. In diesem Sinne, danke für Ihr Gebet.
Danke, Mutter Miriam, für den Vortrag, dass du uns die Mutter Barbara so deutlich und lebendig vorgestellt hast. Wir werden für das Anliegen beten, für die Dienerinnen der Nächstenliebe. Und auch, wir werden auch jetzt für die Schwestern beten, die jetzt tätig sind in eurem Krankenhaus, die jetzt ganz im Verborgenen den Dienst tun, den Kranken eben auch dienen. Und ich möchte jetzt auch noch die Gelegenheit nutzen, auch noch auf den nächsten Wallfahrtsveranstaltung aufmerksam zu machen. Denn ich bin auch der Meinung, die Steiermark braucht mehr Heilige. Und aus dem Grund haben wir den heiligen Carlo Acutis, einen ganz jungen Heiligen, nach Seckau eingeladen. Da beginnt die Ausstellung ab dem 17. Mai. Und wir haben auch ein Carlo Acutis-Wochenende geplant, vom 29. bis zum 31. Mai. Also auch an die Hörer gerichtet, wenn sie ihre Kinder, ihre Enkelkinder auch auf das Abenteuer Gottes aufmerksam machen möchten, ist die Gelegenheit, in Seckau am 29. bis zum 31. Mai diesen Plan mit uns zu entdecken. Gut, und nächsten Monat wird dann Dr. Christoph Kranitzky eben über den heiligen Carlo Acutis eben auch referieren und ihn uns vorstellen. Diesmal wird es aber nicht übertragen auf Radio Maria, nicht live. Dazu müssen Sie dann hierher kommen. Aber es ist genug Platz. Wir haben auch ein Gästehaus und Sie sind herzlich willkommen hier in Seckau. Danke.